Und das ist auch gar nicht so ohne. In so einem Gottesdienst wie heute, dem Toten beziehungsweise dem Ewigkeitssonntag, so eine Art von Anspiel hier umzusetzen. Mein Respekt vor euch dreien, dass ihr auch diese Spannung gut ausgehalten habt. Denn das, was wir hier in den letzten so, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten erlebt haben, ist ein Stück weit symbolisch für das, was ich in unserem Land bezüglich des Themas Tod so wahrnehme. Erst haben wir uns an die Geschwister erinnert, die in den vergangenen 12 Monaten verstorben sind. Einige von euch haben vielleicht auch die eine oder andere Träne dabei verdrücken müssen. Ja, die Realität des Todes, sie ist schmerzhaft. Und auch die wunderbare Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben dürfen, nimmt uns diese Herausforderung hier auf der Erde nicht so ohne weiteres ab. Wir, die wir hier auf der Erde zurückbleiben, wir leiden unter dem Verlust unserer Lieben. Bei aller Freude darüber, dass wir wissen können, dass sie nun sehen dürfen, was sie geglaubt haben. Und dann haben wir eben wiederum dieses Anspiel gesehen. Und das Anspiel, es zeigt wunderbar auf, wie man über den Tod reden kann, ohne sich doch auch nur im Ansatz ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Es bleibt bei so ein paar Floskeln wie, ja, ja, sterben müssen wir ja mal alle oder Männer warten, bis der Arzt kommt. Und es bleibt vielleicht bei so einzelnen Momenten des Schweigens, des Nachdenkens. Sonst wird aber trocken über dieses Thema gesprochen, auf eine ironische Art und Weise. Es werden Witze eingestreut. Und das alles führt dazu, dass das eigentliche Thema Tod schön auf Distanz gehalten wird. Und das steht spiegelbildlich für das, was ich in unserem Land und überhaupt in der Gesellschaft wahrnehme, auch mitunter bei uns als Christen. Das Thema Tod, es ist da. Es wird aber häufig zur Seite geschoben. Eine echte Auseinandersetzung damit wird vermieden, so gut es geht. Die Gründe dafür mögen unterschiedlich sein. Vielleicht sind da Ängste und Scham, sodass ich mich mit den Fragen, die mich beschäftigen, nicht mal vor meinen engsten Freunden und Verwandten öffnen möchte. Vielleicht ist da auch Einsamkeit oder das Fehlen von tiefen Beziehungen, sodass ich vielleicht mit jemandem darüber reden will, aber ich habe niemanden. Vieles bleibt unausgesprochen. Vieles wird mit sich selber ausgemacht. Denn das Thema Tod, das geht an die tiefsten Tiefen unseres Herzens. Und es ist oft ein schmerzvolles Thema. Und dieser Schmerz, der ist nicht neu. Das Thema Tod ist den Menschen schon immer nahe gegangen. Das hat schon immer für Fragen gesorgt. Das ging auch den Menschen so, die für über 3000 Jahren gelebt haben. Und auch diejenigen, die mit Gott gelebt haben, die sich bewusst waren, dass da jemand ist, an den man sich wenden kann, auch denen ist das schwer gefallen. Denn kein Geringerer als Mose hat sich in Psalm 90 mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Mose war unter den Menschen, die wir in der Bibel finden, im Alten Testament, eine der größten Leitungspersönlichkeiten. Und auch dieser Mose, der viele krasse Erlebnisse hatte, auch der hatte mit dem Tod zu kämpfen, mit diesem Thema. Und wir, die wir heute hier sitzen, wir können dankbar sein, dass wir durch Psalm 90 einen faszinierenden Einblick in die Gedanken von Mose erhalten können. Und das wollen wir uns nun einmal anschauen. Psalm 90, ich lese uns einmal den gesamten Psalm und dann schauen wir uns ein paar Dinge daraus näher an. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, ein Versteck bist du für uns gewesen, von Generation zu Generation. Die Berge waren noch nicht geboren, die ganze Welt lag in Geburtswehen. Da bist du, Gott, schon da gewesen, vom ersten Anfang bis in alle Zukunft. Du bringst die Menschen zurück zum Staub. Andere rufst du ins Leben und sprichst, komm zur Welt, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre vergehen vor deinen Augen, als wäre es gestern gewesen. Sie gehen so schnell vorbei wie eine Nachtwache. Du reißt die Menschen aus dem Leben. Sie vergehen wie der Schlaf. Sie sind nichts weiter als Gras, das am Morgen zu wachsen beginnt. Am Morgen blüht es und wächst hoch. Am Abend wird es geschnitten und welkt. Ja, durch deinen Zorn schwand unsere Lebenskraft. Deine Wut ließ uns zu Tode erschrecken. Du hast dir unsere Vergehen vorgenommen und was wir vor dir verbergen wollten, hast du uns Licht deines Angesichts gestellt. Ja, unsere Lebenszeit verging durch deinen Zorn. Wir verbrachten unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben dauert etwa 70 Jahre und wenn wir bei Kräften sind, auch 80 Jahre. Das meiste daran ist nur Arbeit und vergebliche Mühe. Schnell ist es vorüber. Im Flug sind wir dahin. Wer weiß schon, wie mächtig dein Zorn ist? Und wer kann ermessen, wie wütend du bist? Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange willst du noch zornig sein? Hab Mitleid mit deinen Knechten. Schenk uns doch schon am Morgen die ganze Fülle deiner Güte. So wollen wir jubeln und uns freuen alle Tage unseres Lebens. Mach uns so viele Tage wieder froh, wie du uns zuvor niedergedrückt hast. Schenk uns so viele gute Jahre, wie wir zuvor Unglück erfahren haben. Zeig an deinen Knechten deine Macht und an ihren Kindern deine Herrlichkeit. So soll sich an uns erweisen, wie freundlich der Herr ist, unser Gott. Lass das Werk unserer Hände gelingen. Ja, das Werk unserer Hände, lass es gelingen. Wenn man diesen Psalm einmal so im Gesamten nach und nach durchliest, wenn man ihn aufmerksam liest, dann wird deutlich, dass innerhalb des Psalms da eine gewisse Dynamik und Entwicklung erkennbar wird. Der Mose, der nimmt uns mit hinein in einen Prozess, den er durchlebt hat. Und dieses Gebet ist das Ergebnis davon, welches er hier in Psalm 90 niedergeschrieben hat. Wenn wir heutzutage beten, dann wählen wir meist das freie Gebet. Meistens deutlich häufiger als bereits formulierte Gebete. Auch Mose wird regelmäßig so mit Gott geredet haben. Mose wird der Freund Gottes genannt und er wird nicht jedes Mal, wenn er zu Gott gebetet hat, erstmal seine bereits fertig formulierten Formulierungen ausgepackt haben. Dennoch haben die Autoren der Psalmen, wie eben ein Mose, hin und wieder auch ihre Gebete niedergeschrieben. Häufig als Werk eines längeren Prozesses. Und wir heute, wir können uns glücklich schätzen, dass wir durch die Bibel tausende Jahre später an den Gedanken und Prozessen von Mose, David und vielen weiteren Autoren teilhaben können. Und wenn wir uns mal eine Übersicht vom Psalm 90 anschauen, ich habe die einmal hier, ihr seht die vorne, dann sehen wir, wie durchdacht der Aufbau dieses Psalms ist. Denn so ein Psalm, das ist häufig ein Kunstwerk. Da kommt vieles zusammen, was auch in der Übersetzung immer gar nicht so einfach ist, rüberzubringen. Und ich gehe fest davon aus, dass der Mose diesen Psalm nicht einfach mal ebenso runtergeschrieben hat, sondern der Psalm ist eben das Ergebnis eines längeren Prozesses. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie ein Gebetstagebuch von Mose, wo er das Thema Tod und Vergänglichkeit immer wieder bewegt hat. Und wahrscheinlich ist zwischen den einzelnen Abschnitten auch Zeit vergangen, in denen Mose sich Zeit genommen hat, um sich weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und so ist nach und nach dieser Psalm 90 mit all seiner Dynamik, mit den gegenseitigen Bezügen entstanden. Denn so ein Kunstwerk entsteht in aller Regel nicht von einem Moment auf den anderen. Und hier in dieser Übersicht wird sichtbar, welche Etappen Mose nach und nach in diesem Prozess so durchlaufen hat, an welchen Punkten er unterwegs angekommen ist. Und es wird deutlich, der Mose hatte am Thema Tod ordentlich zu knabbern. Was in den ersten zwei Versen mit einem Bekenntnis zum ewigen Gott beginnt, dass Gott immer ist und immer sein wird, geht dann bis Vers 10 in eine handfeste Klage über. Und da möchte ich mit euch nun zunächst einmal etwas genauer hineinschauen in die beiden grau hinterlegten Abschnitte. Passend zur Farbe Grau sind diese beiden Abschnitte auch eher trist. Fangen wir mit den Versen 3 bis 6 an, wo Mose über die Vergänglichkeit klagt. Hier bringt Mose auf sehr deutliche Art und Weise zum Ausdruck, wie klein und vergänglich doch der Mensch ist. Und das steht ganz im Gegensatz zu den Versen 1 und 2. Da sagt er, Gott ist ewig, Gott wird für immer sein. Und dagegen ist der Mensch, wie wir hier in Vers 3 lesen, wie Staub. Für Gott sind 1000 Jahre nicht viel. Für Menschen hingegen sind 1000 Jahre ungefähr 30 bis 40 Generationen. Was für ein gravierender Unterschied. Für Gott ist es wie ein Tag, für uns ein unvorstellbarer Zeitraum. Hier in den Versen 5 und 6 gebraucht Mose das Bild des Rasens für den Menschen. So wie Rasen wächst und dann abgeschnitten wird, damals sicherlich mit einer anderen Technologie als bei uns heute mit den Rasenmähern, so ist es mit den Menschen. Sie kommen und gehen. Sie wachsen und werden wieder abgeschnitten. Und es wachsen wieder neue und es wird wieder abgeschnitten. Und Gott ist der Einzige, der das überblicken kann. Die Machtverhältnisse zwischen Gott und Mensch sind so ein Stück weit wie bei einem Computerspiel, wenn man auf die Maus klickt und man bei einem Spiel erstmal irgendein so ein Gebäude errichten kann. Und ein paar Minuten später überlegt man sich, man klickt wieder auf das Gebäude, reißt es ab und baut ein neues hin. So ist vielleicht ein wenig vorstellbar, wie das Machtverhältnis zwischen Gott und den Menschen ist. Und bei kaum einem Thema wird diese Diskrepanz von Gottes Macht und der Machtlosigkeit von uns Menschen deutlicher als beim Thema Tod. Und das ist sicherlich mit einer der wesentlichen Gründe dafür, warum wir Menschen nicht gerne ernsthaft über den Tod reden oder darüber nachdenken. Wir Menschen reden doch lieber über das, was wir schaffen und erreichen können. Das ist beim Thema Tod aber ziemlich schwierig. Beim Tod sind uns die Grenzen doch sehr deutlich gesetzt. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe diese Woche einen Zeitungsartikel gelesen, der diese Thematik aufgreift. In der Überschrift dieses Artikels stand, das ewige Leben gibt es bald zu kaufen. Der Artikel geht grundsätzlich über ein Langlebigkeitszentrum, welches das Ziel verfolgt, mit wissenschaftlichen Methoden möglichst vital und frei von Krankheiten zu sein und dabei auch das Leben zu verlängern. So weit, so gut. Auffällig war, dass einzelne Stimmen aus dem Artikel einen Schritt weiter gegangen sind. Da wird das Altern nicht mehr als gottgegeben bezeichnet, sondern als behandelbare Krankheit. Ein Millionär gibt jährlich 2 Millionen Dollar aus mit dem Ziel, weniger zu altern. Dafür absolviert er täglich ein strenges Programm mit allen möglichen Methoden, Therapien, Sporteinheiten und er schluckt alle möglichen Pillen. Und nach eigenen Angaben altert sein Körper im Jahr jetzt nicht mehr 365 Tage, sondern nur noch 252 Tage. Sein Lebensmotto lautet, don't die. Also zu Deutsch, nicht sterben. Und ich finde es schon krass und spannend, das zu lesen. Diese Versuche, die Machtlosigkeit bezüglich des Todes oder im Schritt davor erstmal bezüglich des Alterns zu überwinden. Und das grundsätzliche Anliegen, verantwortungsbewusst zu leben, gesund zu leben, die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten zu reduzieren, das ist ja nicht verkehrt. Und da können uns wissenschaftliche Methoden auch wertvoll und dienlich sein. Nur alle diese Versuche, sogar am Tod zu rütteln, die sind ein Ausdruck dessen, wie schwer uns Menschen diese Endlichkeit des Lebens doch fällt. Das fällt uns Menschen nicht leicht, dass wir diese Grenzen akzeptieren. Vor allem bei uns in der westlichen Welt. Aber wir Menschen, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Psalm 90 führt uns deutlich vor Augen. All dies ändert letztlich nichts an dem Fakt, dass wir Menschen eines Tages sterben müssen. Wir können das Thema Tod ignorieren, ja, wir können es zur Seite schieben. Doch über kurz oder lang wird uns das irgendwann einholen. Wir Menschen, wir sind wie eine dünne, vergilbte Seite in einem Geschichtswerk mit 100 Bänden zu jeweils 2000 Seiten. Diese Vergänglichkeit des Menschen zeigt Mose hier in den Versen 3 bis 6 auf und er beklagt diesen Zustand, dass dem so ist. In den Versen 7 bis 10 knüpft Mose genau da an und er begründet diesen Zustand des Menschen. Und er macht deutlich, dass es den Menschen so geht, ist die Folge des Zornes Gottes. Dieser Zorn trifft die Lebenskraft von uns Menschen. Er führt in Vers 8 weiter aus, dass Gott alles sieht, was in den Menschen vorgeht, bis hin zu den letzten und verborgensten Schlupfwinkeln. Ihm entgeht nicht, was wir Menschen hier so auf der Erde treiben. Und das sind harte Worte, die der Mose hier ausspricht. Und das führt in den Versen 9 und 10 letztlich dazu, dass die Lebensfreude doch ungemein getrübt ist und dass das gesamte Leben sinnlos erscheint. Diese Stelle, Vers 9 und 10, ist der depressive Höhepunkt von Psalm 90. Mose sagt in etwa, so hat das alles gar keinen Sinn. Wir Menschen leben und sterben und das meiste davon ist sowieso anstrengend. Dann können wir es doch auch gleich ganz sein lassen. Der Mose hat hier womöglich mehrere Dinge im Hinterkopf, während er den Zorn Gottes und die Konsequenzen von diesem entfaltet. Vielleicht hat er den Anfang der Menschheitsgeschichte im Hinterkopf, nachzulesen auf den ersten Seiten der Bibel. Adam und Eva leben in der perfekt von Gott gestalteten Welt und sie tun genau das eine, was sie nicht tun sollen. Das fand Gott jetzt nicht so gut und die Folge davon ist, dass es überhaupt den Tod, Schmerz und Leid, dass es das überhaupt gibt. Vorher gab es das alles nicht in Gottes perfekter Welt, die er gemacht hat. Aber dass die Welt seitdem eben so ist, wie sie ist, sind die Konsequenzen dieser Entscheidung der ersten Menschen. Vielleicht hat der Mose auch im Hinterkopf, was er mit dem Volk Israel so alles erlebt hat. Gott befreit das Volk Israel nach Jahrhunderten aus der Sklaverei in Ägypten. Und zum Dank werfen sie sich kurze Zeit später nieder vor dem goldenen Kalb, vor einem Tier. Oder Gott verspricht dem Volk ein wunderbares Land. Er sagt, hier Leute, da habe ich was für euch. Ihr braucht es nur noch einzunehmen. Und was macht das Volk? Es misstraut Gott und weigert sich, dieses Land einzunehmen. Das sind nur zwei Beispiele, die der Mose in seinem langen Leben erlebt hat. Und es zeigt sich ein wiederkehrendes Muster. Gott hat gute Pläne mit den Menschen. Und die Menschen, sie versauen es und durchkreuzen damit Gottes gute Pläne. Und so stellt Mose fest, dass die Vergänglichkeit des Menschen, dass sie ihren Ursprung im Zorn Gottes hat. Den Zorn, den der Mensch selber gewählt hat durch seine Entscheidungen. Dieser Zorn Gottes ist eine Realität, die wir nicht mal ebenso beiseite schieben können. Dann passiert in dem Psalm etwas, was den gesamten Blickwinkel von Mose verändert. Wenn wir noch einmal in die Übersicht des gesamten Psalms schauen, dann sehen wir, worin dieser ganze Prozess von Mose mündet. Mose bleibt nicht bei seiner Bestürzung und bei seiner Klage stehen, sondern er wendet sich an Gott. In den zweiten Teil des Psalms bittet er Gott um verschiedene Dinge und in den Versen 11 und 12 da befindet sich der Wendepunkt des Psalms. In Vers 11 stellt Mose zunächst zwei rhetorische Fragen. Wer weiß, wie mächtig Gottes Zorn ist? Wer kann ermessen, wie wütend er ist? Diese Fragen machen deutlich, dass kein Mensch auch nur im Ansatz ermessen und bewerten kann, was in Gott so alles vorgeht. Niemand sieht alle Menschen gleichzeitig und auch das, was in ihren Herzen vorgeht. Niemand hat auch nur ein ansatzweise einen Eindruck davon, was Gott alles zu verarbeiten hat. Was ihm Freude bereitet, wo er sich drüber freut, wo gute Dinge geschehen, aber eben auch, was ihn traurig und was ihn wütend macht. Da sind an einem Ort Menschen, die andere Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgen. Woanders werden Menschen ausgebeutet. Wieder woanders schießen sich Menschen gegenseitig ab oder missbrauchen ihre Macht. Oder beides passiert gleichzeitig. Dann sieht Gott auch die Menschen, die sich in Sicherheit wähnen und sich bequem und faul um sich selber drehen. Vor allem hier im Westen und leider auch unter uns Christen. Gott schaut von oben auf die ganze Welt und Gott muss so unendlich viel ertragen. Das muss unvorstellbar hart sein. Und diese Feststellung führt Mose ganz schnell dahin, dass er sich an Gott selber wendet, dass er sich ihm unterwirft. Denn Mose hat Gott im Laufe seines Lebens sehr, sehr gut kennengelernt. Er weiß, dass wir Menschen seine Gnade und seine Hilfen nicht verdient haben. Aber dieser Mose hat erlebt, dass Gott gerne vergibt. Mose selber ist ein Mörder gewesen. Er musste 40 Jahre fliehen. Gott hat ihn dennoch später zu einer großen Aufgabe berufen. Das Volk Israel hat sich in unzähligen Situationen Gott widersetzt. Gott hat sie immer wieder neu auf den Weg gebracht und sie nicht fallen gelassen. Mose hat erlebt, dass Gott ein guter Gott ist, dass er es gut meint. Und dass dem so ist, hat seinen endgültigen und klaren Ausdruck darin gefunden, dass er in Jesus Christus zu uns selber auf diese Erde gekommen ist. Denn der Einzige, der diese Fragen aus Vers 11 beantworten kann, der wirklich weiß, wie mächtig Gottes Zorn ist, ist Gott selber. Ist Jesus Christus. Und dieser Jesus hat genau diesen Zorn auf sich genommen, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Die ganze Last der menschlichen Abgründe, der Sünde, lastete auf Jesus Christus, denn diese Last konnte nur er tragen, weil er komplett ohne Fehler und ohne Sünde war. Er ist für uns Menschen gestorben, die wir sonst dieser Trostlosigkeit ausgeliefert sind, die Mose bis Vers 10 beschrieben hat. Das hat Jesus für jeden Einzelnen von uns getan. Vorausgesetzt, wir nehmen sein Angebot an. Und damit hört die gute Nachricht nicht auf. Jesus hat auch noch den Tod besiegt und ist auferstanden. Der Tod, der ist für uns Menschen unbesiegbar. Er ist unausweichlich. Aber für Gott ist es nicht der Fall. All dieses Klagen über die Vergänglichkeit und den Tod, das findet in Jesus Christus sein Ende. Denn jeder, der an Jesus glaubt, wird ewig leben und den Tod besiegen, weil er ihn besiegt hat. Jeder, der an Jesus glaubt, ist Teil der ewigen Geschichte Gottes und damit mehr als nur ein Grashalm, welcher irgendwann abgeschnitten wird. So sehr hat Gott uns Menschen lieb, dass er für uns Jesus Christus gesandt hat. Und dieser Zorn Gottes, den Mose in den Versen 7 bis 10 beschrieben hat, der uns vielleicht auch furchteinflößend vorkommen mag, der widerspricht der Liebe Gottes nicht. Der Zorn Gottes macht die Liebe Gottes nicht kleiner. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Diese Realität macht die Liebe Gottes umso größer, umso beeindruckender und umso gewaltiger. Denn Gott musste und er muss nach wie vor in der Geschichte der Menschheit so viel Mist von uns Menschen ertragen. Und trotzdem hat er uns Jesus nicht vorenthalten, sondern ihn zu uns gesandt und dadurch seine Liebe zu uns Menschen gezeigt. Das ist so krass, dass Gott das für uns getan hat. Und diese Liebe und diese Freundlichkeit Gottes, die hat der Mose selber auch schon bereits erlebt. Und so wusste Mose, er kann sich an Gott wenden. Durch diese Verse 11 und 12 bringt er vor allen Dingen eines zum Ausdruck, wenn wir rüberschauen zu Vers 12. Er bringt zum Ausdruck, Gott, bitte hilf du uns. Du weißt doch am besten, was gut für uns Menschen ist. Lass uns deine Wege begreifen. Denn so können wir wirklich das Beste aus unserem Leben machen. Und ausgehend von diesem Wendepunkt in den Versen 11 und 12 greift Mose dann im weiteren Verlauf des Psalms die vorherigen Klagen auf. Er bittet Gott um sein Mitleid und Erbarmen in den Versen 13 und 14 als Antwort, als Reaktion auf seinen Zorn. Er bittet Gott darum in den Versen 15 und 16, dass bei aller Vergänglichkeit der einzelnen Menschen das Volk Israel weiterleben möge. Der einzelne Israelit, ja, der wird sterben. Aber Mose bittet darum, dass Gott dem Volk seine Gnade und Treue erweisen möge und dass er es Generation für Generation weiterleben lässt. Und dieses Gebet hat Gott offensichtlich erhört, denn das Volk Israel, es gibt es bis heute. Und der letzte Vers, der führt die Entwicklung, die Mose durchlebt, auf den Höhepunkt. Dort nennt Mose Gott freundlich. Er bezeichnet ihn als seinen Gott, beziehungsweise als den Gott des Volkes Israel. Da wird ein ganz, ganz anderer Charakter deutlich als noch in der ersten Hälfte des Psalms. Mose bittet Gott um Folgendes. Er, der ewige und vollkommene Gott, der immer war und immer sein wird, er möge das Stückwerk der einzelnen Menschen zu einem großen Ganzen formen. Die Menschen sind zeitlich begrenzt. Wir Menschen machen Fehler. Aber Gott, er möge aus diesem Stückwerk sein Reich bauen, sodass wir Menschen Teil dieser ewigen Geschichte Gottes werden. Wir als Menschen, die wir unseren Dienst tun, wir sind kleine Puzzleteile und Gott fügt das ganze gesamte Puzzle zusammen. Und hier bittet Mose Gott, er möge sein Gelingen schenken, sodass wir sein ewiges Reich mitbauen. Und damit sind wir auch direkt bei dem angekommen, was wir aus diesem Psalm lernen können. Denn Gott hat uns durch Mose so viel zu sagen. Er führt uns vor Augen, dass wir Menschen unsere Grenzen haben. Er macht gleichzeitig auch klar, dass es aber nicht egal ist, wie wir Menschen leben. Wir können mit unserem Stückwerk das Reich Gottes mitbauen. Das ewige Reich, welches für alle Zeit Bestand haben wird. Das ist für uns vergängliche Menschen doch eine Perspektive, die wirklich Hoffnung und Zuversicht schenkt. Jeden Tag, den wir auf der Erde leben, spricht Gott uns seinen Wert zu und er möchte uns gebrauchen. Er möchte nicht, dass wir einfach nur wie Gras geschnitten und weggeworfen werden. Und so möchte ich uns zum Schluss zwei Fragen stellen. Und ich möchte dich einladen, dass du einmal über dein Leben vom Ende her nachdenkst. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist folgende. Was soll über mich gesagt werden, wenn ich mal tot bin? Was ist mir wirklich wichtig? Welche Werte priorisiere ich? Will ich, dass man über mich sagt, dass ich eine große Firma aufgebaut habe? Dass ich eine tolle Familie hatte? Dass ich jede Folge einer bestimmten Serie durchgesuchtet habe? Oder will ich lieber doch eher, dass ich mir Zeit für meine Mitmenschen genommen habe? Dass ich mir nicht zu schade war, anderen zu helfen, dass in mir deutlich geworden ist, in diesem Menschen lebt Gott. In diesem Menschen blüht die Liebe Gottes auf. Ihm ist es egal, ob man sich an ihn erinnert, sondern man soll sich durch sein Leben an Jesus Christus erinnern. Und was kann ich schon heute dafür tun, damit dies Realität wird? Konkret, was ist mein Beitrag zum Reich Gottes, zum ewigen Reich? Was ist mein Stückwerk? Was ist mein Puzzleteil, sodass Gottes ewiges Reich Tag für Tag weitergebaut wird? Was für konkrete Schritte kann ich heute unternehmen, damit das in die Praxis umgesetzt wird? Welche Prioritäten kann ich im Hier und Jetzt neu ordnen für das Reich Gottes? Ich gebe uns einige Momente Zeit und ich schließe dann mit einem Gebet. Und Vater, so will ich dir danken. Danken, dass du wirklich so unendlich gut bist. Danke, dass du ein guter Gott bist, bei allem, was wir Menschen hier auf der Erde so zum Teil verzapfen. Danke, dass du dir nicht zu schade warst, deinen Sohn Jesus zu senden, sodass wir alle, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, dieses Angebot erhält, bei dir zu sein, ewig leben zu können, den Tod besiegen zu können, weil du ihn besiegt hast, Jesus Christus. Das ist so krass, das ist so großartig. Es übersteigt meinen Verstand, was du da getan hast. Und du siehst, was wir uns jetzt gerade für Gedanken gemacht haben. Ich bitte dich, hilf du uns, diese Gedanken mitzunehmen in die nächsten Tage, Wochen, Monate. Herr, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wir sind begrenzt. Aber du kannst aus unserem begrenzten Stückwerk dein Reich bauen. Bitte hilf uns, unsere Platzanweisung zu hören und wahrzunehmen, dass wir unsere Verantwortung ergreifen, Ja zu dir sagen und immer wieder auch im Alltag Ja zu dir sagen. Und danke, dass wenn wir fallen, wenn unser Stückwerk mal wieder ganz unvollkommen ist, dass wir wissen dürfen, du kannst aus allen Scherben etwas zusammensetzen und du richtest uns wieder auf. Du lässt uns nicht fallen, so wie du es mit deinem Volk auch nicht getan hast. Denn niemand und nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Und das ist so großartig. Herr, und so möchte ich zum Ende mit Mose beten. Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Herr, bitte segne du uns. Amen.